Wie schon angekündigt, werden wir direkt in das Wort Gottes hineingehen und die Schriftstellen lesen, die den Teil betreffen, um den es heute Nachmittag hier geht. Ich möchte dazu aus dem 1. Korintherbrief, dem 11. Kapitel, lesen. Aber das ist ja die bekannte Stelle für alle. Und deshalb möchte ich zuerst aus Kapitel 10 lesen. Diese Stelle ist den meisten nicht so geläufig. 1. Korinther, Kapitel 10, von Vers 14. Darum, meine Geliebten, fliehet vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch als zu verständigen Leuten, urteilt selbst über das, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi, weil es ein einziges Brot ist? Sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot? Soweit diese Bibelstelle, wenn möglich etwas leiser dort oben. Herzlichen Dank. Dieses Wort muss man, wie es mit allen anderen Bibelstellen auch geschehen sollte, im Zusammenhang lesen. Man muss wissen, was diesem hier vorausging und weshalb eine solche Ermahnung gerade in Verbindung mit dem Mahl des Herrn gegeben worden ist. Ihr kennt 1. Korinther 10, zumindest die ersten 4 Verse sicherlich sehr gut. Da heißt es, ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darüber lassen, liebe Brüder, dass unsere Väter allesamt unter der Wolke gestanden haben und allesamt durch das Meer hindurchgezogen sind und sämtlich die Taufe auf Mose und in der Wolke und im Meer empfangen haben, auch allesamt dieselbe geistliche Speise gegessen und sämtlich denselben geistlichen Trank getrunken haben. Sie tranken nämlich aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Amen. Ich habe es aus der Bibel gelesen. Es stimmt also, was eben gelesen wurde. Ein geistlicher Felsen begleitete Israel und dieser Fels war Christus. Und sie alle tranken aus diesem geistlichen Felsen. Sie alle aßen Manna. Sie alle wurden getauft in der Wolke, im Meer, auf Mose und so weiter. Und jetzt kommt die Beanstandung. Vers 5. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Diese Dinge aber sind zum warnenden Vorbild für uns geschehen, damit wir unsere Gelüste nicht auf Böses richten, wie jene sich haben gelüsten lassen. Werdet auch keine Götzendiener, wie manche von jenen. Es steht ja geschrieben, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand wieder auf, um sich zu belustigen. Wir wollen auch keine Unzucht treiben, wie manche von jenen es getan haben. Sind doch von ihnen an einem einzigen Tage 23.000 gestorben. Soweit dieses Wort aus der Heiligen Schrift. Dann Vers 11, vielleicht auch noch wert gelesen zu sein. Dies alles ist jenen aber vorbildlicherweise widerfahren und ist niedergeschrieben worden zur Warnung für uns, denen das Ende der Weltzeiten nahe bevorsteht. Wir merken, hier geht es um die letzte Zeit, um das Ende, um die Zubereitung und deshalb diese ganz ernsten Ermahnungen. Wenn wir heute am Mahl des Herrn teilnehmen, dann in dem völligen Bewusstsein, was Gott an uns getan hat. Warum wird hier das Wort Unzucht noch erwähnt? Und ich möchte es aus einem ganz bestimmten Grunde hier noch einmal unterstreichen. Sollte irgendein Mann in unserer Mitte sein, der homosexuell veranlagt ist, der darf am Abendmahl nicht teilnehmen, er sei, wer er sei. Unzucht ist eine widernatürliche Sache, um einen natürlichen Drang zu stillen. Und hat keinen Platz, weder im Hause Gottes, noch unter dem Volke Gottes. Wer eine solch verdrehte Veranlagung hat, lasse sich lösen im Namen des Herrn. Aber bitte recht schnell. Bitte recht schnell. Hier haben wir es gelesen. Wir wollen keine Unzucht treiben. Darüber kann man nachlesen. Und sehr einfach ist es, wenn man den Judabrief aufschlagen will, dann geht das am allerschnellsten. Jemand, der lange im Alten Testament nachliest, Judabrief, Vers 7, wie Sodom und Gomorra, nebst den umliegenden Städten, die in gleicher Weise wie diese in Unzucht gelebt und andersartigem Fleisch nachgestellt haben. Es gibt gewisse Dinge, die einfach dämonisch sind, und die müssen angeprangert werden. Wir sind hier kein frommer Verein. Wir stellen den Anspruch, Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Und Paulus schreibt an Timotheus im 3. Kapitel, im 15. Vers, er gibt dort Anweisungen und dann sagt er Folgendes, ich habe es gerade vor mir auf einen Schlag gefunden, 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Das da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Was ist das Haus Gottes? Die Gemeinde des Herrn, die Grundfeste der Wahrheit. Hier wird nicht nur Wahrheit gepredigt, hier wird Wahrheit gelebt. Hier wird biblische, göttliche Wahrheit ausgelebt. Alles andere kann hier keinen Platz haben. Das Volk Israel hat das alles, was geistlich war, mitgenommen, aber im Herzen hatte keine Verwandlung stattfinden können. Es war Altes Testament, das Blut von Böcken und Stieren hat den Menschen nicht erlösen und ihn zu einer neuen Kreatur machen können. Es hat nur vorübergehend Sünde zugedeckt. Die völlige Erlösung und Verwandlung, das Ablegen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen, der nach Gottes Gerechtigkeit geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, das ist erst seit Golgatha möglich. Hier heißt es, an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie standen nach dem Gottesdienst auf und haben getan, als habe gar kein Gottesdienst stattgefunden. Es ging unter ihnen wie auf dem Jahrmarkt. Und das geht nicht. In diesem ganzen Hause, von Kopf zu Fuß und auf dem ganzen Gelände, muss göttliche Ordnung am Platze sein. Jeder muss wissen, hier ist kein Jahrmarkt. Hier muss Andacht sein, damit Gott reden und wirken kann in uns und durch uns. Hier müssen wir uns alle fügen. Vom ersten bis zum letzten. Damals stand das Volk auf und hat sich belustigt und so weiter. Und das ging so weit, dass Gott 23.000 Menschen an einem Tage hat sterben lassen müssen, um ein Signal zu setzen, dass es so nicht weitergeht. Und dieses alles schreibt Paulus und stellt es uns vor Augen, ehe dann die Mahnung auf den neuesten Stand gebracht wird, und zwar an uns gerichtet in diesem Fall. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ihr wisst ja, was da alles aufgezählt werden könnte. Ich bin dafür nicht vorbereitet, aber es gibt da eine ganze Anzahl Schriftstellen, die sogar Geldgier als Götzendienst beschreiben. Es gibt nicht nur Götzendienst, wo ein paar Götzen aufgestellt sind, sondern tatsächlich eine ganze Anzahl Dinge. Bruder Russ, such mir doch eben mal die Stelle oder jemand hier in der ersten Reihe. Doch, doch. Da gibt es eine ganze Anzahl von Bibelstellen, aber wie gesagt, ich habe es weder vorgehabt, noch habe ich es jetzt vor, aber so sie gefunden wird, lese ich es nachher noch vor. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch als zu verständigen Leuten. Urteilt selbst über das, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Merkt ihr, der Kelch ist schon ein Kelch des Segens. Aber wir segnen den Kelch des Segens, denn wir sind die Gesegneten des Herrn. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib. Wer Zeit hat und lesen kann und möchte, braucht ja nur festzustellen, was der Apostel dann wieder weiterschreibt von Vers 18. Und dann kommt er bis zu Vers 21 und ruft aus: Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen Gäste sein. Merkt ihr, worum es geht? Es geht aufs Ganze. Da muss der Leib des Herrn und die für die Gemeinde des lebendigen Gottes gültigen Vorschriften beachtet werden. Das sind nicht menschliche Gesetze, aber wie schon vorhin erwähnt, es haben im Reiche Gottes die Dinge keinen Platz, die dämonischer Herkunft sind. Alles, was unter dämonischem Einfluss geschieht, muss verbannt werden im Namen Jesu Christi von Nazareth. Es kann nicht irgendjemand von Dämonen beherrscht, da tun und lassen zwischen den Versammlungen, was er möchte, und sich dann wie ein Unschuldsengel hinsetzen, als sei nichts geschehen. Das geht einfach nicht. Im Hause Gottes herrscht göttliches Recht. Und zwar das göttliche Recht, dass wir eine neue Kreatur geworden sind, wenn wir nämlich am Blute und am Segen und am Leibe des Herrn Anteil haben, als Gedächtnismal, dann denken wir ja an Golgatha zurück. Und wir haben hier keinen, der dreimal ausruft, Sanctus, 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 und dass wir da nun Wein in Blut verwandeln oder die Hostie in den Leib des Herrn. Aber wir haben den heiligen Gott in unserer Mitte, der uns Kraft des vergossenen Blutes, Kraft des Wortes und Kraft des Geistes erneuern, wiedergeboren und umwandeln kann. Amen. Amen. Und dazu ist das Blut auf Golgatha geflossen. Wer am Abendmahl teilnimmt, muss das, was auf Golgatha geschah, persönlich erlebt haben. Es ist eine Erinnerung an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Auch das werde ich euch vorlesen aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel, wie vorhin schon gesagt. Und es täte uns allen gut, wenn wir tatsächlich 1. Korinther 10 und 11 langsam betend lesen würden. Auch in Kapitel 11, ehe Paulus von Vers 23 sagt, wie ich es vom Herrn überkommen habe, so habe ich es euch überliefert, lässt ihr den Hammer herunterfahren. Er lässt die göttliche Ordnung in der Gemeinde einmal ganz klar vor den Augen der Gläubigen erscheinen. Und da lese ich meinetwegen jetzt aus 1. Korinther, Kapitel 11 von Vers 3. Ich möchte euch aber zu bedenken geben, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist. Das Haupt der Frau aber ist der Mann, und das Haupt Christi ist Gott. Hier ist eine göttliche Ordnung aufgesetzt worden. Wer am Mahl des Herrn teilnehmen möchte, muss den Leib des Herrn unterscheiden. Er muss wissen, hier ist die Gemeinde des lebendigen Gottes die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Ich sage noch einmal, wir kommen hier nicht zusammen, um nur eben das Abendmahl zu feiern und schon gar nicht zur Vergebung der Sünden. Dazu ist es gar nicht da. Ein Gedächtnismahl an das vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha, das von allen gefeiert, und alle können daran teilnehmen, die Golgatha persönlich erlebt haben oder hat. In Vers 4 steht in 1. Korinther 11, jedermann, der beim Beten oder beim prophetischen Reden eine Kopfbedeckung trägt, entehrt dadurch sein Haupt. Also in dem Falle Christus, stimmt's? Ist das so richtig? Amen. Wo bleibt das Amen hier? Amen, gut. Weiter steht hier, jede Frau dagegen, die mit unverhülltem Haupte betet oder prophetisch redet, entehrt dadurch ihr Haupt. Und wer ist das? Wer ist das? Das ist der Mann. Ist das richtig? Habt ihr es gelesen mit mir? So steht es hier geschrieben. Ich hoffe nicht, dass jemand hier am Worte Gottes vorbeiliest, denn das wäre nicht gut. Weiter steht hier, denn sie steht damit auf völlig gleicher Stufe mit einer geschorenen, sprich öffentlichen Dirne. Denn wenn eine Frau sich nicht verschleiert, und jetzt muss ich das wirklich mal sagen, wie es im Urchristentum war. Vom Mann wird gesagt, er soll sein Haupt nicht bedecken. Von der Frau wird gesagt, sie soll ihr Haupt verschleiern. Die Frauen haben im Orient, in der Gemeindeversammlung, ihr langes Haar, das sie offen trugen, vorn überfallen lassen und waren eingehüllt in Andacht und Ergebung vor dem Angesicht Gottes in der Gemeinde der Heiligen. So war es damals. Und ihr werdet sehen, dass es so hier auch geschrieben steht. Ich lese Vers 7. Der Mann dagegen darf das Haupt nicht verhüllt haben, weil er Gottes Abbild und Abglanz ist. Die Frau aber ist der Abglanz des Mannes. Der Mann stammt ja doch nicht von der Frau, sondern die Frau vom Manne. Adam ist doch nicht aus Eva herausgenommen worden. Eva ist aus Adam herausgenommen worden. Sehen wir da die göttliche Ordnung? Die ist einfach nötig. Speziell in unseren Tagen, wo die Frauen nicht nur ihre Gleichberechtigung bekommen haben, sondern sie haben uns ein wenig weit hinten zurückgelassen und schauen sich um und fragen, wo seid's denn? Nicht? Nein, in der Gemeinde des Herrn gilt immer noch göttliche Ordnung. Ihr könnt ja weiterlesen, vielleicht ich auch. Vers 9. Auch ist der Mann ja nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Gott hat nicht zu Eva gesagt, meine Tochter, es ist nicht gut, dass du allein bleibst, ich will dir einen Gehilfen schaffen. Gott hat zu Adam gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Ich habe vor kurzem in New York in einer Gemeinde gepredigt, die nennt sich Apostolische Gemeinde. Tauft auf den Namen Jesu Christi und so weiter und so weiter. Aber da hatte die Tradition schon solch einen Siegeszug gehalten, dass mir tatsächlich ein wenig anders zumute wurde. Da haben sich Schwestern, die den Dienst in der Gemeinde taten, das war Mutter so und so, und die haben da ihre Titel so schön gesucht und gefunden, und das war der Bischof so und so. Und ihr könnt euch ja vorstellen, einer saß dann hier ein bisschen links und der andere saß da ein bisschen rechts. Und da schenkt Gott mir ja einfach Gnade. Und mir kann auch kein Mensch böse sein, weil ich das in Liebe gebettet sage. Ich schlage nicht um mich, sondern bringe Gottes Wort, wie es tatsächlich geschrieben steht. Und hier ist das Geheimnis. Jeder Mensch, der sich bei einem Titel nennen lässt, hat schon seine Verbindung zu Gott eingebüßt. Vielleicht muss ich euch das erklären. In Matthäus 23 stehen ja einige Sachen. Nicht nur eine, sondern einige. Die meisten lesen nur eine, und zwar in Vers 9. Aber es stehen mehrere in Vers 10. Matthäus 23, Vers 9 steht, und niemand auf Erden sollt ihr euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. auch Lehrer, sollt ihr euch nicht nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, nämlich Christus. Es gibt absolut keine Grundlage in der Heiligen Schrift, dass man Titel verwendet und sagt Apostel oder Prophet oder Lehrer oder Evangelist oder Pastor. Das gibt es einfach nicht. Wir sind dienende Brüder. Wir sind nicht, was der Titel besagt. Es ist der Dienst, der Auftrag. Und dann gibt es Leute, die sagen, jetzt wird der Herr Bischof. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Dem fehlt wahrscheinlich nur noch diese rosarote Talar oder den Leuten die rosarote Brille. Das gibt es einfach nicht. Aber nun habe ich euch zwischen zwei Stühle gestellt oder gesetzt. Je nachdem, ob ihr noch steht oder sitzt. Nun sagt aber Gottes Wort, Gott hat gesetzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Das hat Gott getan. Aber wer den Propheten, wer dem Evangelisten, der Ehre annimmt und der den Titel vorschieben lässt vor sein Amt, eine göttliche Berufung ist eine göttliche Berufung. Und da denke ich jetzt an den Indianer Chief, der da im Norden Kanadas zu Bruder Brenham kam und umgehängt mit Kreuzen und mit Zickzack und Lametta hier und da. Und er sagte, ja, wie soll ich Sie denn anreden? Und dann sagt er schlicht, wenn du die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, dann sage Bruder zu mir. Oh, sagte, das tue ich gern, Bruder Branham. Schluss. Nicht die Titel, sondern wir bleiben, was wir sind. Ich hab von Mohammed gelesen, die Leute kamen zu ihm nur mit folgender Anrede. O Prophet Gottes, o Botschafter des Herrn, immer solche Titel, dass die anderen sich ein wenig kniefällig da benommen haben. Wenn sie heute da zu der Siebenhügelstadt gehen, dann natürlich auch, o eilige Existenz, Exzellenz. Ab und zu verspricht man sich schon auch hier an heiliger Stätte. Nicht? Nein, das gibt es nicht. Es gibt nur einen, der heilig ist, und das ist Gott. Und dann gibt es eine Gemeinde der Erstgeborenen, die unanklagbar erlöst und geheiligt und gerechtfertigt wurde. Es gibt doch keine Einzelnen, die da irgendwo als Eilige eingeschuft werden dürfen. Merkt ihr, worum es geht? Weg mit allen Titeln. Wer den Deutschlandfunk hört, der kann manchmal hören, in der Ankündigung, jetzt spricht der Monsignore. Wer ist das denn? Wer ist denn da mein Herr, der jetzt da im Radio sprechen wird? Man nimmt diese Titel aus anderen Sprachen, um das Volk irgendwie in das Licht zu führen. Gut, dass das Ding einen Schalter hat. Ich weiß nämlich dann, was ich zu tun habe. Das ist nicht mein Signore. Mein Herr ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber heute geht alles auf Titel aus. Wo sind wir jetzt geblieben? Wir müssen eiligst zu 1. Korinther 11 zurück. Manchmal geschehen Dinge, wie man sie vorher gar nicht ahnt und weiß. In 1. Korinther, dem 11. Kapitel, lese ich jetzt von Vers 11, damit alle auch hier begreifen, worum es geht. Sonst steht jedoch weder die Frau gesondert vom Mann da, noch der Mann gesondert von der Frau im Herrn da. Im Herrn sind wir alle eins. Juden oder Griechen. Ganz gleich, wer wir sind. Wir bilden eine göttliche Einheit. Denn wie die Frau aus dem Manne entstanden ist, so wird wiederum der Mann durch die Frau geboren. Alles, aber ist von Gott ausgegangen, urteilt für euch selbst. Ist es schicklich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht schon euer natürliches Gefühl, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schmach für ihn ist, während wenn eine Frau langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist, denn das lange Haar ist ihr als Schleier gegeben. Amen. Ich kann nur lesen, was in der Bibel steht. Und das sollte uns allen genügen. Jetzt kommen wir ganz kurz, ehe die Einführungsworte gelesen werden, auf den Notstand, den Paulus bereits in Kapitel 10 und jetzt auch noch in Kapitel 11 ein wenig streift, von Vers 17. Die folgenden Anordnungen aber treffe ich, weil ich es nicht löblich finde, dass eure Zusammenkünfte euch nicht zum Segen, sondern zur Schädigung gereichen. Stellt euch vor, schon im Urchristentum hat es einfach Dinge gegeben, die nicht in die Gemeinde hineingehören. Vers 18. Zunächst nämlich höre ich, dass wenn ihr in einer Gemeindeversammlung zusammenkommt, Spaltungen unter euch bestehen. Und zum Teil glaube ich es wirklich. Es muss ja doch auch Parteiungen bei euch geben, damit die Bewährten unter euch erkennbar werden. Ja gut, wenn es nötig ist, aber das haben wir sicherlich hinter uns. Jetzt wollen wir uns bewähren. Hier steht dann weiter, wenn ihr also an einem Ort zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen seine eigene Mahlzeit vorweg, so dass der eine hungrig bleibt, während der andere trunken ist. Was haben sie getan? Wer viel hatte, nahm viel mit, und das sollte immer noch Mahl des Herrn sein. Und jeder brachte da so die Taschen voll mit, und wer wenig hatte, brachte wenig mit. Der eine, der wurde immer weiter und breiter, und der andere hatte seine Not. Oder beide hatten die Not. Der eine auf die, der andere auf jene Weise. Und hier schreibt Paulus, während der eine hungrig bleibt, sind die anderen schon trunken. Was haben sie gemacht? Sie haben eine Mahlzeit daraus gemacht, an der jeder noch mitbringen konnte, was er hatte. Ich hoffe nur, dass keine Schweinewurst dabei war. Aber wie dem auch hier so sei, das ist hier Gottes Wort. Denn jeder nimmt beim Essen seine eigene Mahlzeit, so dass der eine hungrig bleibt, während der andere trunken ist. Und jetzt lässt er wieder den Hammer runter und schreibt, habt ihr denn keine Häuser, um dort zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und geht ihr darauf aus, die Unbemittelten zu beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkte sicherlich nicht. Merken wir, worum es jetzt hier geht? Eine Mahlzeit ist eine Mahlzeit. Und wer was mitbringen will, der esse, wenn Essenszeiten sind. Aber wenn wir zum Mahl des Herrn zusammenkommen, dann bringt nicht jeder mit, was er will, sondern wie wir gelesen haben, wie es ein einziges Brot ist, so teilen wir uns alle in dieses eine Brot. Amen. Denn das eine Brot wird gebrochen und alle haben Teil an dem einen Brot. Und dasselbe ist mit dem Kelch, der dann herumgereicht wird. Irgendjemand fragte mich, ob zwei Kelche denn nicht einer zu viel wären. Ach nein, macht euch darüber keine Sorgen. Kelch ist Kelch und es nimmt ja nicht einer zwei. Jeder nimmt ja nur einen und dann wird er herumgereicht. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir auch besonders beachten müssen. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Auch das ist sehr wichtig. Calvin und Zwingli und wer sie alle waren und Luther und Schwenkfeld haben gestritten. Ist es der Leib oder bedeutet es den Leib? Warum haben diese Männer den Satz nicht vollständig gelesen? Dies ist mein Leib für euch. Finished. Mehr brauchen wir nicht. Dies ist mein Leib für euch. Er stand ja noch in Leibesgröße da und hat das Brot in seinen Händen gehalten und es gesegnet und gebrochen. Das Blut floss noch in seinen Venen. Es war der Wein in dem Kelch und nicht sein Blut, aber schon ein Hinweis, dass er seinen Leib geben wird und dass sein Blut zur Vergebung für viele fließen wird. Amen. Aber wie vorhin schon gesagt, wir brauchen keinen, der hier Wein in Blut verwandelt, als unser Herr Wasser zu Wein verwandelte, dann war das auch so. Aber ich bin überzeugt, dass der Priester, der dafür alle trinkt, dass er noch nie einen anderen Geschmack im Munde hatte als den Weingeschmack. Nachher und vorher. Und wenn die mir das nicht glauben, stelle ich mich zur Verfügung und gehe mit den Leuten mit und nehme einen Schluck vor dem Sanctus, Sanctus, Sanctus und den zweiten nach dem Sanctus, Sanctus, Sanctus. Und dann sollen die mir sagen, dann trinken wir zu zweit meinetwegen, der Priester und ich, damit die Sache auch bestätigt wird. Nicht mit uns. Die Zeit ist um. Wir haben göttliche Klarheit bekommen. Seid ihr dafür dankbar? Oh, wie dankbar sollten wir sein, dass Gott uns Gnade geschenkt und die Augen und die Herzen geöffnet und aufgetan hat. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Merkt ihr, worum es geht? Der Tod des Herrn wird verkündigt, bis er wiederkommt, damit alle auch wissen, dass der Herr nach dem Mahl seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, möchte ich's lesen und ich bitte euch, speziell denen es neu ist, die Bibel aufzuschlagen und mitzulesen oder aufmerksam zuzuhören. Wir lesen aus dem Johannesevangelium, dem 13. Kapitel von Vers 4. Er erhob sich beim Mahl, höret, beim Mahl, und band von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz, und band ihn sich um. Sehr wichtig. Ich bin oft schon gefragt worden, ob die Fußwaschung vor oder nach dem Mahl sein muss. Hier war sie nach dem Mahl. Er erhob sich von seinem Platz. Und zwar beim Mahl. Ich lese noch einmal. Er erhob sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem linnenen Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten: Was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus entgegnete ihm: Nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Schlimm. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm: Wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein. Haben wir das alle gut mitbekommen? Nichts weiter, der Kopf braucht nicht gewaschen zu werden. Davon gibt's ja genug und die meisten verwenden weder Seife noch Wasser dazu. Aber hier geht's jetzt um eine ganz ernste Sache. Jesus, unser Herr, hat es eingeführt und uns geboten, es zu tun. Ich darf weiterlesen aus dem gleichen Kapitel Johannes 13 von Vers 12. Und höret jetzt bitte noch besser zu. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen: Versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Und jetzt werden wir auch danach handeln. Ohne zu fragen, weshalb. Man könnte fragen, weshalb Taufe? Es ist ja nur Wasser. Wenn man fragen will, dann kann man viele Fragen stellen. Wir sind nicht dazu da, um zu fragen. Wir sind dazu da, um zu tun. Und ich habe es hier mindestens 2-3 Mal schon gesagt. Ich bin Gott dankbar, dass ich zu Lebzeiten Bruder Brenhams mit ihm in der Gemeinde in Jeffersonville das Abendmahl und anschließend die Fußwaschung gehalten und gefeiert habe. Hätte ich das in der Gemeinde von Bruder Branham nicht so praktisch durchgeführt gesehen, hätte ich wahrscheinlich Mühe gehabt, es selber in die Tat umzusetzen. Denn die Prediger sagten, ach, heute putzt man einander die Schuhe und dann ist das in etwa gleich. Nein, wenn er meint, der Kopf braucht nicht gewaschen zu werden, verstehen wir es. Und wenn er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich an euch getan habe. Das wollen wir jetzt tun. Als erstes das Mahl des Herrn und danach die Fußwaschung.